SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Lästern. Wer nicht da ist, ist dran. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute über das Lästern. Also warum lästern wir eigentlich? Wie können wir damit möglichst verletzungsfrei oder zumindest verletzungsarm umgehen? Darüber sprechen wir mit Werner Bartens, Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo und herzlich willkommen, Werner Bartens.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Bartens, wenn jemand von sich behauptet, nie zu lästern, würden Sie das der Person, ihr oder ihm, abnehmen?
Nö, ich würde vermuten, dass er hohe eigene Ansprüche hat, die er aber vermutlich selten oder nicht immer erfüllen kann.
Da wir jetzt geklärt haben, dass vermutlich eigentlich jeder und jede lästert, traue ich mich einfach mal ganz gemein, Sie zu fragen, worüber haben Sie denn zuletzt gelästert?
Na, ich natürlich nicht. Anwesende sind immer ausgeschlossen. Nein, ich finde es tatsächlich aber in meinem Bekanntenkreis auffällig. Es gibt wirklich Leute, die da mit großer Begeisterung sofort gerne einsteigen und das weiterspinnen. Und es gibt tatsächlich aber auch in meinem Freundesbekanntenkreis, so mir fallen mir ein, zwei ein, die selten ein schlechtes Wort über andere verlieren. Also die das offenbar zu ihrer Maxime gemacht haben und auch glaubwürdig tatsächlich wenig über andere reden. Und also insofern, es gibt schon Unterschiede, aber dass jemand das gar nicht macht, kommt, glaube ich, selten vor.
Na, jetzt sind Sie der Frage nach Ihrem Lästerpotenzial durch ausgewichen, elegant und möchten eben nicht über sich selbst lästern.
Ich habe tatsächlich jetzt spontan, fällt mir da nichts ein, nicht weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil ich es vielleicht so oft mache und deswegen die Beispiele so zahlreich sind. Aber ich werde versprochen nochmal drauf eingehen, falls mir was einfällt.
Bekanntermaßen ist auch eine Funktion des Gedächtnisses, eigene Fehler auszumerzen.
Ja, das ist ja auch eine Gabe, nicht? Eine Gabe, wenn man das kann. Ja.
Werner Bartens ist Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und er hat ein Buch über emotionale Gewalt im Alltag geschrieben. Herr Bartens, emotionale Gewalt im Alltag, das ist in Ihrem Buch das ganze Spektrum dieser alltäglichen Gemeinheiten, Grausamkeiten, all der Kränkungen, die wir einander zufügen. Wo würden Sie denn da das Lästern verorten? Also so noch ganz im grünen Bereich, also eigentlich okay oder schon orange-rot?
Na, wie bei all diesen Dingen sind die Übergänge fließend. Ich glaube, Lästern ist eher meistens was Niederschwelliges, also was, was man jetzt nicht als wahnsinnig große Gemeinheit verorten sollte. Aber es kann natürlich übergehen in Mobbing, in Ausgrenzung, in Erniedrigung und Kränkung. Und das war mir ja auch wichtig, in meinem Buch eben zu zeigen, dass es also häufig so die Fächer wie Psychiatrie, Psychosomatik, Psychologie beschäftigen sich oft mit schwer traumatisierten Personen und die gibt es natürlich auch und da ist es auch wichtig, dass denen geholfen wird, aber viele von uns sind doch auch in ihrem Alltag eingeschränkt oder gehemmt oder fühlen sich behindert dadurch, dass sie sich eigentlich auch permanent vom Chef, vom Partner, vom Kollegen, von anderen Menschen fertig gemacht, erniedrigt fühlen, gekränkt und das finde ich ein spannendes Thema, was eigentlich auch noch wissenschaftlich viel zu wenig beleuchtet ist.
Dann spüren wir dem mal nach, worüber man denn genau lästert. Ich habe mal für mich in meinem eigenen Leben ein bisschen Revue passieren lassen, das versucht und kam da so auf den heiligen Läster-Dreifaltigkeitsakkord.
Faul. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt hat er vorgelegt. Faul, unfähig, fies.
Jein, ja, ist sicher, klingt gut, läuft jedem schnell rein, aber ich glaube, wir müssten mehr noch auf die Funktion des Lästern kommen, um darüber dann auf das zu sprechen zu kommen, worüber wir gerne lästern. Also, Lästern hat ja, glaube ich, auch die Funktion, dass man sich seiner selbst oder seiner Gruppe vergewissert. Was sind unsere Ansprüche, unsere Erwartungen, was erwarten wir von uns selbst und von anderen und was sind sozusagen unsere eigenen Maximen, Regeln, Vorgaben? Und das kann in der Familie sein, ob man das Handy beim Essen nicht benutzt oder dass man sich, keine Ahnung, nicht laut schreiend, telefonierend in der Straßenbahn oder U-Bahn bewegt oder dass man im Job bestimmte Dinge erfüllt. Und Sie haben mich vorhin ja gefragt, wo ich zuletzt gelästert habe und da fiel mir ein kürzlich. Ich gehöre ja nun zum Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung und wir halten uns vielleicht schon, wer weiß, mit welcher Berechtigung so ein bisschen für die Schlaumeier und Wissenden, die eben sich mit vielen Dingen beschäftigen. Und da ist einfach dann das Thema, wenn irgendwer, eine Kollegin, ein Kollege, was nicht mitbekommen hat, also einfach bestimmte Themen nicht auf dem Schirm hat oder nicht gelesen hat oder nicht wahrgenommen hat, dann ist das oft ein Grund, weil wahrscheinlich unser eigener Anspruch ist, naja, wir müssen sozusagen thematisch auf dem neuesten Stand sein, was Wissenschaftsmedizinthemen in meinem Fall angeht und da sollte man sich schon informieren. Also es kommt, glaube ich, immer sehr darauf an, in was für einer Gruppe bewege ich mich.
Kann man auch so ein bisschen Luft rauslassen, ne? Den eigenen Druck, den man sich selbst gegenüber verspürt, dann am anderen so ein bisschen lästern.
Ja, aber beziehungsweise auch eine Selbstvergewisserung. Also was hatten Sie gesagt? Faul, fies und?
Unfähig.
Unfähig, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, das mag jetzt ein blödes Klischee sein, eine Gruppe junger Mädels bin, der sehr auf ihr Äußeres ankommt und die abends weggehen, da wird dann wahrscheinlich eher darüber gelästet, hey, die hat sich nicht mal richtig geschminkt. Also das hat nichts mit faul, fies, unfähig zu tun, sondern genau. Ja, aber das muss man sehr betonen, dieses Kontextabhängige. In einer Gruppe von kräftig handwerklich Arbeitenden ist das vielleicht dann jemand, der ist zu schwächlich, der schafft nur so und so viel Schubkarren am Tag, während wir anderen alle fast das Doppelte leisten. Also es ist, glaube ich, extrem kontextabhängig und das ist auch, glaube ich, der tiefere Sinn des Ganzen, dass man sich innerhalb einer Gemeinschaft, ob kleiner oder größer, vergewissert, was sind eigentlich unsere Ziele, Wünsche, Ansprüche und verstößt da vielleicht jemand dagegen oder hält da jemand nicht mit?
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Beschreibung, bevor wir sozusagen zu den Gründen kommen. Gibt es denn, Sie haben jetzt schon so ein paar Milieus oder so Szenarien beschrieben, in denen gelästert wird, gibt es denn so ein klassisches Szenario, wo am meisten gelästert wird? Also zum Beispiel ist das Büro, Sie haben ja auch eben die Süddeutsche Zeitung beschrieben, ist das Büro so ein super Lästerbiotop?
Na klar, weil es dann natürlich auch darum geht, sozusagen, wer kann sich nach oben wie nach unten, wer muss sich da abgrenzen, wer sticht da heraus, im Positiven wie im Negativen. Oft wird natürlich auch über die gelästert, die erfolgreich sind. Da wird dann versucht, weil die eben aus der Gruppe herausragen, etwas zu finden, was die eben doch an Schwächen, an Negativen haben. Und der hat das ja nur geschafft, weil so und so. Und dann wird angefangen, über seine Schwächen oder über andere Dinge zu lästern. Ansonsten ist natürlich so das Schauspiel- und Fernseh-Rundfunkgewerbe sehr anfällig. Da müssten Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Weil wir eben gerne reden.
Ne? Weil wir gerne reden, aber weil wir natürlich auch in einem Bereich arbeiten. Also gerade wenn ich jetzt das bei Schauspielern sehe, natürlich gibt es da Preise und Oscar und sonst wie. Aber letztlich ist es natürlich doch ein subjektives Geschmacksurteil. Und dann kann ich natürlich immer sozusagen mit meinem Geschmacksurteil, ach komm, der ist doch nicht mal richtig angezogen und eigentlich spielt er immer nur dieselbe Rolle, wenn ich jetzt von Schauspielern rede. Also kann ich natürlich sofort relativieren, dass vielleicht mein eigener Erfolg nicht so da war und jemand anders völlig ungerechtfertigt, nur weil er dies und dies so aussieht oder immer den gleichen Charakter spielt und so weiter. Also das könnte ich mir zum Beispiel herrlich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber bei diesen Tatortfolgen vorstellen, wo ja die aus Münster immer am erfolgreichsten sind, wenn ich das richtig sehe und wo man sagen kann, naja, aber das ist ja auch selbst und Klamauk und der frühere Tatort war ganz anders und so. Also man findet da immer
jetzt,
was.
Jetzt spekulieren und lästern wir schon über die Kollegen.
Ja, natürlich. Dazu sind wir doch da in dieser Sendung. Nein, aber es ist oft natürlich auch, man gönnt dem anderen den Erfolg nicht und versucht es dann zu erklären, indem man was Negatives findet oder sagt, das ist ja nur so deswegen, aber dafür kann er nicht das oder kann sie, ist die dazu nicht in der Lage.
Die klassische Ausrede beim Lästern, die lautet ja, wir lästern nicht, wir stellen fest.
Na gut, der Mensch ist natürlich hochbegabt darin, Dinge zu beschönigen und das als sein subjektives, einseitiges Urteil als objektiv darzustellen, was natürlich irgendwie der größte Selbstbetrug überhaupt ist, worauf dann der andere wieder lästern könnte, der kann ja nicht mal ehrlich zu sich selbst sein. Also das ist natürlich nie so, sondern solche Dinge sind immer stark eingefärbt von Vorlieben, Vorurteilen, Meinungen oder eben auch Abneigungen. Man konnte jemanden noch nie ab und wartet geradezu begierig darauf, irgendwie eine Schwäche, eine Lücke zu finden, wo man reingrätschen kann und sagen, ha ja, siehst du, die kann nicht mal das oder guck dir doch mal an, wie der rumläuft oder so. Also es sind oft natürlich auch so Äußerlichkeiten, mit denen dann die Gesamtperson herabgewürdigt werden soll.
Wenn wir jetzt mal den Lästernden oder die Lästernde so ein bisschen in den Fokus nehmen, die Lupe draufsetzen, ist das denn altersabhängig? Also ist man je älter, desto weiser und also Läster immuner oder ist genau das Bild von den geschwätzigen Alten aus der Muppet Show eigentlich das richtige Bild?
Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass man in besonders verletzlichen Phasen oder in Phasen, in denen man selber stark nach Orientierung sucht, das Lästern vielleicht braucht oder zumindest benutzt, um sich abzugrenzen. Also gerade so Jugend, Pubertät oder wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich sein und ich will zu der Gruppe gehören und dann lästere ich über jemanden, guck mal, welche Jeans der anhat oder guck mal, das geht doch gar nicht. Also dann werden so Äußerlichkeiten herangezogen, um sich selbst zu vergewissern, ich bin aber nicht so, ich bin cool, ich gehöre dazu, ich darf mitspielen, so platt gesagt. Und das hat man natürlich oft in so sich relativ neu gefunden habenden Berufszusammenhängen auch, dass man da erstmal gucken muss, okay, wer gehört zu wem, wer ist dabei, wer ist cool, wer ist lässig, was geht gar nicht. Und das ist, glaube ich, eher, was sich durch Altersmilde so ein bisschen ausgleicht. Also ich glaube, so ab einem gewissen Alter gilt eher so die Regel, naja, da steht man doch drüber. Und diese Muppet-Show-Typen, die haben das ja auch eher so dann, also ich fand die wunderbar, Waldorf und Stettler heißen sie, glaube ich, wie die sozusagen das zu ihrem Spaß, also sozusagen, was habe ich denn noch witzig, im Alter genau. Und da freue ich mich doch, wenn ich das in Ruhe machen kann und ich habe da auch gar keine Schonung mehr und mache das sozusagen hemmungslos, weil es einfach Spaß macht und wir beide da einen herrlichen Jux uns draus machen.
Da hat man Zeit, sein Hobby zu pflegen, das Lästern.
Genau.
SWR 2 Tandem, bei uns ist der Autor und Journalist Werner Bartens und wir sprechen über das Lästern. Herr Bartens, es gibt ja ein, sagen wir mal, Vorurteil, also wenn wir uns fragen, wer tratscht, wer klatscht, wer lästert mehr, dann ist so das Vorurteil, dass Frauen mehr tratschen als Männer. Ist da eigentlich was dran oder ist es nur ein Vorurteil, also quasi wir beiden Männer am Lästern über das andere Geschlecht?
Da ist schon was dran. Insofern, ich habe vor diesem Buch ein Buch über Empathie und Mitgefühl geschrieben und da ging es darum, also unter anderem, warum Frauen denn häufig als mitfühlender gelten. Und da ist es so, dass man schon ganz früh in der Erziehung feststellen kann, dass Mütter mit ihren Töchtern viel, viel mehr über Gefühle, über wie fühlst du dich und wie ist das mit der Freundin und mag die dich noch und geht ihr noch zusammen irgendwie nach der Schule irgendwie ein Eis essen oder so reden, als mit ihren Söhnen. Die Väter machen da keinen Unterschied, aber Mütter reden mit Töchtern gefühlsbetonter, beziehungsbezogener. Das ist was, was Mädchen von Anfang an sozusagen stärker lernen, zumindest im europäischen Kulturkreis. Das war in vielen Ländern untersucht worden innerhalb Europas. Lernen Mädchen, Frauen das von Anfang an, von klein auf, stärker darüber zu reden. Und deswegen ist ihnen diese Art Selbstvergewisserung, ist das eigentlich noch meine Freundin und guck mal, was die gemacht hat. Und nee, also mit der kannst du doch nicht mehr weggehen, mit der kannst du dich doch nicht sehen lassen oder irgendwie sowas. Ist viel näher als bei Jungs, bei Männern, die sich dann eher ja, sportlich abgrenzen oder körperlich und darüber nicht so viel reden. Also die das aber auch gar nicht so anerzogen bekommen. Also das ist schon auch eine Erziehungssache, keine Genetik, keine Sache von Natur aus.
Also Empathie auch als zweischneidiges Schwert. Ne? Man kann sich reinversetzen und dann aber auch besser lästern.
Genau. Oder es ist einem auch wichtiger, sozusagen sich immer zu vergewissern, bin ich noch in dieser Gruppe von Freundinnen dabei und gehört die noch dazu und mag die mich noch? Also so, das ist ja schon im Grundschulalter sehr präsent, wer Mädchen im Alter kennt oder Töchter hat, dass die dann irgendwie ganz traurig sind und denken, ah, die Jessica will nicht mehr meine Freundin sein und die hat jetzt aber viel mehr mit der Janine gesprochen oder gespielt. Also sowas, was Jungs in dem Alter, sagen wir mal, eher weniger beschäftigt.
Ab einem gewissen Alter gibt es ja heute auch so eine Art Läster-Turbo, nämlich das Internet, also die sozialen Medien von Facebook bis Twitter. Man könnte ja die These wagen, die sind eigentlich nur dazu erfunden worden, dass wir besser lästern können.
Ja, ob sie dazu erfunden worden sind, weiß ich nicht. Zumindest verstärken sie das auf ganz massive Art und Weise. Und da ist natürlich dieses Stichwort Filterblase. Also ich umgebe mich mit den Leuten, die eh meine Meinung weitgehend teilen und die verstärken. Und dann habe ich das Gefühl, dass alle Welt dieser Meinung ist. Das verstärkt eigentlich das, was ich mit der Funktion der Selbstvergewisserung beim Lästern versuche zu sagen. Also da habe ich natürlich viel mehr das Gefühl, indem ich sage, das ist aber Bebe, was die macht oder der macht. Das geht aber gar nicht. Und dann kriege ich dafür 30 Likes oder 300 Likes oder werde retweetet, das ist dann natürlich was, was mich noch stärker in meiner Selbstfindung bestärkt. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so populär. Also ich bin mir vielleicht nicht unbedingt sicher, was gut und was schlecht ist, habe nicht so stark den moralisch-ethischen Kompass, aber wenn ich dann sowas bewerte und kriege dafür Zustimmung, dann zeigt mir das ja, okay, ich bin doch da auf dem richtigen Weg und da sollte ich weitergehen.
Jetzt sind wir mittendrin in dem Versuch herauszufinden, warum wir eigentlich lästern. Sie haben gesagt, Selbstvergewisserung, also auch so ein modernes Individuum, das rausfinden will, in welcher Gruppe bin ich da, wie funktioniert diese Gruppe? Wie ist es denn mit so einer ganz klassischen Funktion, wie ich warne irgendwie auch die Leute, mit denen ich lästere, vor der Person, über die ich lästere?
Ja, das würde ich irgendwie eher mit in diesen Bereich Selbstvergewisserung packen, weil es ja doch irgendwie selten Dinge gibt, vor denen man wirklich warnen muss. Also ob jetzt jemand schlecht geschminkt ist oder irgendwie bei der Arbeit ein bisschen hinterherhinkt, das ist ja jetzt nichts wirklich Bedrohliches. Also ich finde stärker die Funktion, die eigene Leistung vielleicht herauszustreichen oder sich selber stärker zum Mittelpunkt einer Gruppe zu machen oder dieses Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und den anderen vielleicht eher auszugrenzen. Und das finde ich ganz spannend. Also ich glaube, man kann da fast auch sowas wie so einen evolutionären Aspekt drin sehen. Also als wir damals vor ein paar tausend Jahren noch durch die Savanne gelaufen sind, da ging es ja darum, dass sozusagen die Gruppe zusammenhält, weil man alleine gegen irgendwelche Feinde oder wilden Tiere nicht so eine gute Chance hatte. Also man musste sich einig darüber sein, was hält uns als Gruppe zusammen und wir stehen zusammen. Und deswegen war es da, glaube ich, überlebenswichtig, jetzt den anderen weitgehend zwar einerseits auf die gemeinsamen Ziele einzuschwören, aber eben nicht bei jedem kleinen Kram auszugrenzen und sagen, guck mal, der hält seinen Speer falsch rum oder der kann gar nicht richtig mit dem Holzknüppel umgehen oder was auch immer. Und das Spannende ist, Anthropologen, Ethnologen, Volkskundler, die haben einen Stamm in Sambia untersucht, was die nämlich machen, wenn da einer gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen hat. Und dann muss der sich in die Mitte stellen und die anderen aus dem Dorf bilden Kreis drumherum. Das ist ja in unserer abendländischen Kultur ein bedrohliches Szenario, weil man denkt, jetzt werfen sie gleich Steine oder machen Schlimmes oder an den Pranger stellen oder lästern über ihn. Aber was machen sie dann? Sie bombardieren ihn mit freundlichen Worten. Sie sagen, du bist
also eine Kuschelgruppe, ne?
Heutzutage. Naja, sie sagen, du bist ein guter Nachbar, du bist ein hilfreicher Freund, du bist ein tapferer Krieger, der uns immer geholfen hat. Und dann muss er sich in diesen Kreis wieder mit einreihen und alle machen den Schulterschluss. Und das wird so erklärt von den Volkskundlern, dass diese Gruppe weiß, wenn sie immer weniger werden, haben sie keine Chance. Sie müssen als Gruppe zusammenbleiben und auch in einer gewissen Mannschaftsstärke sozusagen. Und da können sie nicht einfach nur, weil einer mal gegen ein paar Regeln verstoßen hat, den ausschließen. Und dann sagen sie ihm, was er eben alles gut kann, und er ist dann so halb beschämt von diesen vielen netten Worten und stellt sich dann wieder in den Kreis. Und da dachte ich, ja, da zeigt sich vielleicht aber auch dieser überlebensnotwendige Aspekt des Gruppenzusammenhalts. Lästern ist dann im Vergleich dazu das Luxusphänomen, wo wir es uns natürlich locker erlauben können zu sagen, die spielt nicht mehr mit, der sieht blöd aus, der macht nicht bei der Arbeit richtig mit, Läster darüber und schon ist er nicht mehr dabei.
Ja, manchmal funktioniert es ja auch. Also ich erinnere mich, als ich in einer WG gewohnt habe, wo ja dann immer das große Thema ist, Sauberkeit, also wer macht wie, wann sauber, irgendwann mal vom eigenen Zimmer aus mitgehört zu haben. Also da wurde offensichtlich davon ausgegangen, dass ich nicht in der Wohnung bin, dass der Herr Bartarilo, also ich, die Küchenarbeit nicht so richtig macht, wie er sie machen sollte. Und dieses
und dann macht er auch noch Karriere beim Rundfunk, unglaublich.
Hier ist aber alles ordentlich. Also in dem Moment tat es natürlich dann schon weh, dieses, wenn man mitkriegt, wie jemand über einen redet, hat aber mein Verhalten definitiv geändert. Also,
ja, hat es. Ja. Das ist dann ja ein erwünschter Effekt, dass man sozusagen erzieherischen Charakter hat es dann ja. Ne?
Haben Sie es selbst schon mal mitbekommen, dass er über Sie gelästert wurde?
Ach naja, da ist man natürlich jetzt in diesem weiten Feld von Gerüchten oder irgendwie auch bis hin zu übler Nachrede und solche Dinge habe ich schon auch erlebt, ja. Aber das würde ich jetzt fast noch als eine Stufe heftiger als das Lästern bewerten, weil das wirklich Versuche waren, mir dann auch zu schaden. Also das habe ich schon erlebt, ja.
Meinen Sie denn, dass das auch so eine Funktion von Lästern ist, dass man weiß, es kann potenziell über einen gelästert werden? Also dass quasi so ein, man dann eben im vorauseilenden Gehorsam auch so bestimmte Normen einhält?
Auch das glaube ich nicht, dass das wie so eine Schutzfunktion wirkt. Das könnte man natürlich so konstruieren, aber ich glaube es eigentlich nicht, nein.
SWR 2 Tandem, heute mit Werner Bartens. Werner Bartens ist Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und er hat ein Buch über emotionale Gewalt im Alltag geschrieben. Wir sprechen über das Lästern. Herr Bartens, so ein bisschen sind wir Journalisten, wir haben es auch schon mal angesprochen, von Berufs wegen ja Tratsch-Tanten, beziehungsweise um da die Geschlechterkomponente rauszunehmen, Tratsch-Onkel. Muss man die Lust an Geschichten, am Geschichten über andere erzählen mitbringen, wenn man Journalist wird?
Es hilft zumindest, wenn man unterhaltsame, gute Geschichten schreiben will. Sonst kann man nüchterne Nachrichten schreiben, das braucht man auch im Journalismus. Aber das unterhaltsame, hintergründige, menschelnde, das ist natürlich extrem wichtig. Und das ist mir gerade noch eingefallen zu dem Thema. Also dieser Unterhaltungsaspekt ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig beim Lästern. Also ich war in den letzten 15 Jahren irgendwie häufig in Talkshows im Fernsehen eingeladen und hinterher steht man dann immer beim Bier und redet. Und dann sind immer irgendwelche Prominenten, Politiker, Schauspieler, was weiß ich, dabei. Und dann werden eigentlich ständig solche Lästergeschichten erzählt, die wahrscheinlich aber auch mit zur Legendenbildung der anderen beitragen, die einfach unterhaltsam sind und die dann aber auch selten so einen wirklich bösartigen Charakter haben, sondern oft, und das ist vielleicht was, was dann natürlich besonders lässig und cool wirkt, wenn man dann nach dem Lästern über andere noch ein eigenes Missgeschick einfügt und noch erzählt, wie man selbst in irgendein Fettnäpfchen getappt ist, weil dann ist man natürlich nicht nur der, der über andere herzieht, sondern auch sich selber nicht so ernst nimmt, und das gilt natürlich in unseren Kreisen als besonders lässig und cool. Und ich glaube, dieser Unterhaltungsaspekt, so guck mal, was der passiert ist oder was der da gemacht hat, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion des Lästerns, ne, die dann eben zeigt, das Leben ist auch voller Fehler und Macken und es läuft nicht immer alles glatt und deswegen sind wir halt Menschen. Ne?
Ein bisschen ist natürlich auch der genaue Blick auf die Umwelt, auf andere Menschen drin, also verbindet ja Tratsch-Experten und Journalisten auch. Diese Neugier, dieses genau Hinschauen, ist das, was bei Ihnen schon immer da war?
Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe mich eigentlich schon immer eher so auch als Beobachter gesehen, der viele Dinge mit Staunen, mit Faszination sich so anguckt und dabei natürlich auch immer wieder selbst auf die Frage zurückgeworfen wird, was treibt den eigentlich an oder warum entblödet die sich jetzt so oder wie kann man sich jetzt nur so verhalten? Also dieses, wie geht das denn jetzt zusammen? Und das ist natürlich auch was, was so eine, wie soll ich sagen, eine Neugier am Menschen steckt mit dahinter und natürlich dann auch der Versuch, das möglichst genau und gut in Worte oder in beschreibende Form zu packen.
Sie haben ein Buch geschrieben über emotionale Gewalt im Alltag, also das ganze große Spektrum untersucht, von den kleinen emotionalen Grausamkeiten im Alltag bis zu den größeren, die dann auch wirklich Traumata auslösen können. Mhm. Wie kamen Sie denn zu dem Thema? Also warum hat Sie das interessiert?
Naja, ich bin zwar Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, aber von meiner Ausbildung her Arzt, Mediziner. Ich habe eine Zeit als Arzt gearbeitet und deswegen haben mich immer auch die gesundheitlichen Auswirkungen von dem, was wir so tun oder lassen, interessiert. Und ich war überrascht, wie viel ich das Gefühl habe, dass gerade so in diesem psychosomatischen Bereich, also unklare Magen-Darm-Beschwerden, Herzrhythmusstörungen, Schwindelgefühle, unklare Schmerzen, also alles, für was sich keine körperliche Ursache finden lässt, wofür sich dann eben eigentlich so als Gründe, als seelische Gründe, sowas wie Kränkung, Missachtung, Erniedrigung, das Gefühl, nicht wahrgenommen, nicht gesehen zu werden, wie oft das dafür die Ursache ist, der Grund. Und wie viele Leute eigentlich in ihrem Alltag, jetzt zwar nicht, also das kann man natürlich nicht vergleichen mit Opfer im syrischen Bürgerkrieg zu sein oder Flucht, Vertreibung, Folter, Vergewaltigung, all diese wirklich schwer traumatisierenden Dinge. Aber wie viele Leute in unseren Breiten eben doch irgendwie eigentlich ständig niedrig gehalten werden oder was mit sich rumtragen an nicht erfüllten Erwartungen oder weil die Eltern sie immer schlecht gemacht haben oder weil der Partner sie nicht richtig wahrnimmt oder sie im Job sich eben unterdrückt fühlen, wie viel das an seelischem Leid, aber eben auch an körperlichem auslöst. Und da dachte ich, da gibt es eigentlich wenig dazu. Also wie gesagt, weder wissenschaftlich noch auch so in der Populärliteratur, wie ich es jetzt versucht habe, dann zu erfassen. Und interessant war, wie die Psychoprofis reagiert haben, also die Psychiater und Psychosomatikärzte. Manche haben gesagt, ja, total wichtiges Thema, völlig unterschätzt, ganz, ganz wichtig, dass du so ein Buch schreibst. Andere haben gesagt, naja, sie hätten dann aber das Gefühl, dass die Leute sich zurücklehnen und bei jedem Problem sagen, ah, okay, ich habe ja emotionale Gewalt erlebt, ich bin da ja geschädigt worden und das ist der Grund und ich bin das Opfer und da kann ich jetzt nicht mehr raus.
Jetzt muss ich Sie natürlich mal fragen, gab es bei Ihnen auch persönlich so einen Anlass, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ist ja manchmal so, dass man sowas mitträgt und dann irgendwie daraus auch so ein Thema macht, das dann für die Allgemeinheit wichtig ist?
Also mag jetzt irgendwie ein bisschen plump klingen, aber eigentlich nein. Ich bin eher so auf den Hügeln des Glücks, glaube ich, groß geworden und bin eigentlich meistens grundlos heiter. Und
ist das auch schon pathologisch?
Nee, obwohl, das ist ein anderes Thema. Es gab mal in diesem Diagnosewahn, dem wir in Deutschland ja auch unterliegen, hat mal ein Göttinger Psychiater die generalisierte Heiterkeitsstörung als Krankheit beschrieben. Das war natürlich ein Fake. Das war ein Fake. Er hat die Diagnosegläubigkeit seiner Kollegen damit entlarven wollen und tatsächlich sind einige drauf reingefallen und haben das als ernste Krankheit auch eine Weile dann ernst genommen, was es natürlich nicht ist. Nein, also ich habe da selber, glaube ich, eher eine relativ glückliche, heitere Kindheit und Jugend gehabt und habe nicht das Gefühl, dass ich ständig unterdrückt und gekränkt werde und keine entsprechenden, wirklich einschneidenden Erlebnisse.
Ja. In Ihrem Buch, da schreiben Sie, das fand ich ganz spannend, Zitat, es gibt eine doppelte Verniedlichung. Wir spielen einmal runter, wie oft emotionale Gewalt ausgeübt wird und dann nochmal, wie groß die Folgen davon sind. Wie ist es denn beim Lästern, wenn wir es darauf mal fokussieren? Ist dann Bewusstsein da bei den Menschen, dass das auch verletzen kann?
Um das erstmal zu erklären, es geht einerseits darum, das Phänomen ist zu wenig beachtet, hatte ich ja gerade ausgeführt. Das andere ist aber, Schmerz, sowohl seelischer wie auch körperlicher, kann niemand anders nachempfinden. Ob mir jetzt so ein Lästern, was ich mitkriege, oder Ihnen damals in der WG, was Sie berichtet haben, ob Ihnen das wirklich wehtut oder ob Sie schmunzeln und sagen, naja, so sind sie halt, die machen ja selber nichts in der Küche, das können nur Sie selber beurteilen. Also keiner kann Ihnen abnehmen oder sagen, das war doch nichts. Und oft wird es dann eben nachher noch so bagatellisiert und gesagt, stell dich nicht so an und man muss auch einstecken können. Und da gibt es ein paar Kriterien, also wie stark ist es und wie sind die Übergänge. Es kommt immer darauf an, erstens ist man in einer besonders verletzlichen Phase, also wo wird man selber getroffen und da gilt besonders die Jugend als sehr verletzlich, weil man eben oft noch nicht weiß, wohin. Dann ist ganz wichtig, wird es von einem Significant Other gemacht, also verrät mich der beste Freund, kriege ich mit, der lästert über mich und ich dachte immer, wir würden wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Oder sind es gar die Eltern, die da das eigene Kind eben fertig machen oder darüber lästern, der kriegt ja eh nichts mit in der Schule, so nach dem Motto, oder ist halt ein bisschen doof, leider nicht so wie wir. Das ist ein Punkt und dann geht es auch sozusagen um die Vernichtungsabsicht. Und das ist nicht allein die verbale Ebene. Also ich kann sagen, du absurder Idiot. Und man merkt aber, das sage ich jetzt so dahin und eigentlich mag ich den anderen trotzdem. Oder ich kann was viel harmloser Klingendes verbal sagen, aber das ist mit einer solchen Abscheu, mit einem solchen Willen zur Erniedrigung oder Vernichtung, dass das ganz, ganz tief geht beim anderen. Also das ist jetzt nicht nur das rein Verbale, sondern das ist auch Gestik, Mimik, Ausdruck und alles, was da mit dabei ist.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Ich würde Sie trotzdem nochmal gerne explizit darauf ansprechen. Was ist denn der Unterschied zwischen Lästern und Mobbing? Also wenn man jetzt das Büro, so einen Büroalltag, den Flurfunk, der ja nie schweigt, irgendwie mal andenkt, wo beginnt da für Sie tatsächlich Mobbing?
Gut, Lästern ist natürlich erstmal per se, macht man das ja eigentlich ohne, dass das Opfer es mitbekommt. Wenn es das mitbekommt, dann sind es genau diese Kriterien. Mobbing ist sozusagen mit der erklärten Absicht, jemand auszugrenzen. der dann auch bei bestimmten Aufgaben nicht mehr mit berücksichtigt wird, der vielleicht nicht mehr mit in die Kantine gehen kann. Oder ich habe ein Beispiel in meinem Buch recherchiert von einem neuen Mitarbeiter, dann fährt die ganze Mannschaft auf die Messe und die lassen den gezielt in die Irre laufen. Also sie sagen, ach ja, morgen dann um 9 zum Frühstück und er kommt dann hinterher auf den Messestand, saß allein beim Frühstück und sagt, wo wart ihr denn? Ach so, haben wir nicht gesagt, dass wir uns schon um 8 treffen.
Furchtbar.
Und abends dann sagen sie, okay, wir gehen dann noch in die und die Kneipe. Und sagen ihm aber nicht, dass sie da hingehen. Und am nächsten Morgen machen sie wieder diese Geschichte mit dem Frühstück und spätestens dann nach dem dritten Mal kapiert er, die wollen ihn nicht dabei haben.
Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität.
Ja. Na gut, das kann sich aber aus so einem Lästern, hast du gemerkt, wie der redet oder wie der auftritt oder dass der seine Arbeit nicht richtig macht, daraus kann sich das entwickeln und entstehen. Und da muss man eben schon auch aufpassen, da wird aus Lästern dann eventuell schnell Mobbing oder Ausgrenzung eben. Und das ist wieder was auch spannend, das tut nicht nur seelisch weh, sondern auch körperlich. Da weiß man, dass das die Schmerzempfindlichkeit erhöht, dass das die Neigung zu Entzündungen und zu anderen körperlichen Reaktionen verstärkt. Kränkung macht krank, das ist regelrecht ungesund, nicht nur seelisch verletzend.
SWR 2 Tandem, bei uns ist der Autor und Journalist Werner Bartens. Wir sprechen über das Lästern, Herr Bartens. Wir haben darüber gesprochen, was das eigentlich ist, Lästern, warum wir lästern. Vielleicht reden wir nochmal darüber, wie man eigentlich mit Lästern umgehen kann. Also eine Situation, die jeder kennt. Sie trinken mit Kollegen Kaffee, auf einmal fängt einer oder eine an, über einen Dritten zu lästern. Der berühmte Satz fällt, hast du schon gehört? Also wie reagieren Sie da?
Ich kenne Leute, die sagen dann, das will ich gar nicht hören. Das sind natürlich die Edlen,
die Standhaften,
unter uns und die Standhaften. Manchmal höre ich es mir an. Ich frage mich aber in jedem Moment dann auch sofort immer, okay, was verrät das jetzt über den, der gerade lästert? Oder warum erzählt er das? Und da habe ich sozusagen viel Verständnis und ein großes Herz, wenn es darum geht, einfach eine gute Geschichte zu erzählen. Also dazu lasse ich mich zu gerne unterhalten. Und wenn ich dann merke, es ist auch nicht von Bösartigkeit und Gemeinheit durchdrängt, dann ist das einfach sozusagen wunderbare Mittagspausenunterhaltung oder wirklich Kaffeeklatsch im besten Sinne.
Spannend. Also wäre jetzt meine nächste Frage. Wie kann man eigentlich verletzungsfrei bzw. verletzungsarm über jemanden lästern? Also wie nimmt man die Boshaftigkeit raus und erzählt einfach eine gute Geschichte?
Ach, also ich meine, bei uns passieren ja immer wieder mehr oder weniger absurde Dinge oder Ungeschicke in den Konferenzen oder in den Zusammenkünften, dass sich einer ungeschickt gegenüber einem Vorgesetzten oder Chefredakteur verhält. Und wenn das dann jemand lachend erzählt schon, was dem anderen da passiert ist, aber gleichzeitig wissen alle, okay, das habe ich selber so ähnlich auch schon mal erlebt. Das kommt dann natürlich immer besonders lässig rüber. Man sagt dann, oh je, das erinnert mich daran, als ich vor 2 Jahren da mit und so weiter mit dem Thema völlig Schiffbruch erlitten habe oder mich da peinlich irgendwie verrannt habe oder so. Also das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Mittel, das innerhalb der Gruppe schon zu entschärfen, wenn der, über den gelästert wird, gar nicht dabei ist.
Das ist dann quasi inklusives Lästern.
Ja, und es zeigt eigentlich so dieses sozusagen, ja, das sind eigentlich so unsere Standards und das, was wir gerne hätten, aber wir machen eben auch Fehler und wir haben Schwächen und deswegen passiert uns das allen mal und jetzt ist es gerade dem passiert. Oder wenn es natürlich so extrem ist, so nach dem Motto, wie blöd muss man eigentlich sein und was muss noch passieren, damit er oder sie merken, dass sie da irgendwie nicht mehr lange in dieser Gruppe gut gelitten sind. Also das gibt es ja auch, dass man tatsächlich das als frühe Warnzeichen dafür sieht, dass jemand einfach nicht kompatibel mit der Gruppe ist. Also letztlich geht es schon um auch sowas wie so Gemeinschaftsgefühl stärken. Und das kann man ja auch wirklich ohne Boshaftigkeit, kann man das ja einfach bemerken, okay, das geht gar nicht und das wird nicht lange gut gehen. Also wenn jemand so mit sozusagen blind für die Gefühle und Wahrnehmung anderer durch die Welt rennt.
Also was das normale, jetzt nicht so selbstreflexiv gutwillige Lästern betrifft, da ist ja quasi der Super-GAU, wenn jemand mithört. Also wenn der über den gelästert wird, das irgendwie mitkriegt. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, ich lästere selten, muss ich ja jetzt auch sagen.
Aber großartig, wenn, toll, wie schaffen Sie das?
Danke. Aber wenn
glaube ich nicht. Nee, das sind die Schlimmsten.
Wenn ich lästere, dann garantiert so, dass derjenige, über den ich lästere, irgendwie hinter mir sitzt, in der Kantine zum Beispiel, und alles mitkriegt. Also wie kommt man denn aus so einer Situation wieder raus? Kann man die Situation noch retten?
Also wenn es in diesem heiteren passiert uns alle mal Modus war, dann wäre es natürlich gut, dann zu sagen, komm, setz dich her, schnell an den Tisch. Du merkst ja gerade, wir reden über dich und es ist aber nur, weil wir denselben Mist auch schon verzapft haben. Aber wenn das natürlich mit bösem Willen, mit Schadensfreude und Missgunst und vielleicht tatsächlich auch mit dem Ziel, den anderen schlecht und fertig zu machen, also wirklich mit bösartiger Niedertracht gekoppelt ist, dann kommt man da eigentlich nicht mehr raus. Dann kann man nur sagen, du, Entschuldigung, ich hatte gerade so eine Wut auf dich, weil das hat dann ja oft auch andere Motive, also wenn es das ist, nicht? Oder man muss wirklich nur irgendwie möglichst kleinlaut den Rückzug antreten.
Wechseln wir zum Schluss nochmal die Perspektive, also versetzen wir uns in die Rolle dessen, über den gelästert wird.
Eben, das ist viel wichtiger.
Was würden Sie denn sagen? Also was sollte jemand machen, der merkt, es wird im Büro zum Beispiel über mich gelästert, man kriegt es mit, zum Beispiel über einen anderen Kollegen, der selbst wieder lästert über die Lästernden. Was würden Sie tun? Ignorieren? Konfrontieren?
Also das Erste ist, dass man natürlich sagen muss, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber dann auch ernst nehmen, das, was ich schon erwähnt habe, dieses Thema, meinen subjektiven Schmerz kann kein anderer beurteilen. Und wenn es mich wirklich verletzt, dann gehe ich hin und sage, du, das geht nicht, das kränkt mich, das stört mich, ich will das nicht und ich möchte nicht, dass du so überredest. Und das war in sehr ernstem, verbindlichen Ton. Dann ist ein weiterer wichtiger Punkt, wenn das weiter eskaliert, so Richtung Mobbing, dass man sich nicht in dieser Opferrolle gefangen fühlt und sagt, ich bin der Arme und immer alle haben es auf mich und warum machen die das nur und die Welt ist böse und meine Kollegen sind ganz besonders, sondern da gilt in Kurzfassung dieses englische Dreigespann, change it, love it or leave it. Also, Sie haben ja offenbar damals als alle zu Recht über Ihre miserablen Küchenqualitäten und Ihre nicht vorhandene Aufräumhilfe in der WG gelästert haben, völlig zu Recht, wie ich vermute übrigens.
Das grenzt an Rufmord.
Haben Sie ja? Nein, da muss man natürlich auch, man muss natürlich auch der Wahrheit ins Auge sehen können. Also, Sie haben das
oder ja in den schmutzigen Teller.
Sie haben das ja ganz offenbar so ernst genommen und zum Anlass genommen, sich zu ändern. Und da kann man sich natürlich erstmal überlegen, inwieweit haben die anderen vielleicht ein bisschen recht und ist das Anstoß für mich, was zu ändern? Oder häufig auch, wenn es gerade bösartiges Lästern ist, dann sagt man, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das geht nicht. Ich ändere das und ändern heißt in dem Fall auch, ich gehe zu dem Chef oder Vorgesetzten oder Kollegen und sage, so möchte ich nicht, dass über mich geredet wird oder so machen Sie mich hier nicht vor versammelter Mannschaft fertig oder ich höre, dass da immer wieder diese Gerüchte kursieren. Bitte räumen Sie das aus, kann man direkt zu dem Vorgesetzten sagen oder auch zu den Kollegen, hör auf damit, das geht nicht, das ist an der Grenze zum Mobbing und Rufmord. Genau, das ist sozusagen Change It und dann kann man natürlich versuchen, sich mit der Situation zu arrangieren und zu sagen, okay, das ist hier offenbar ein Riesenlästerhaufen, in dem ich gelandet bin, da mache ich doch mal mit und wir alle machen das als Freizeitsport, so ein bisschen wie ich es.
Ich trainiere jetzt auch
lästern. So ein bisschen wie ich es im Anschluss an diese Talkshow-Runden geschildert habe, wo alle beim Bier dann leutselig von einem Missgeschick des anderen nach dem anderen erzählen und auch die eigenen nicht aussparen und dann hat das natürlich eine viel leichtere Ebene. Und dann hat das sowas von wirklich, das ist dann gute Unterhaltung und jeder weiß, es nimmt keiner so ernst und jeder kommt mal dran. Also das wäre natürlich günstig, wenn man das so auflösen kann. Und der dritte Punkt ist leave it, also die Situation verlassen und zu sagen, das ist ein Umfeld, das ist so negativ, destruktiv, die sind darauf aus, mich oder alle untereinander sich gegenseitig fertig zu machen. Da will ich meine Lebenszeit nicht mit verschwenden.
Also finde ich, ist ein schöner Schluss jetzt auch für unsere Sendung, dieser Ausblick mit den drei Möglichkeiten. Werner Bartens, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren und mit uns gelästert haben.
Ja, danke Ihnen. Das war natürlich konstruktiv.
Konstruktiv. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Simon Geiger. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.